Ah, ja, dessen ja. Vater in Altona ist der Friseur von Olaf Scholz.
Ach, ja.
Ja, gut. Ja, gut.
Also Grüße auch nach Altona.
Wenn man so beschissen Fußball spielt.
Adler kommt raus, Marin! Marin, das Tor für den FC St. Pauli!
Ein großer Tag für St. Pauli. Ein kämpferisch wie spielerisch verdienter
Sieg. Herzlich willkommen zur 24. Folge FCSP-Geschichten, das N in Klammern, der offizielle Podcast des FC St. Pauli Museums. Wie ich schon sagte, Folge 24, heute mit mir hier im Millerntor-Stadion in der Gegend, gerade da, wo sich das Museum befindet, sind einmal Thomas.
Ja, guten Morgen.
Und nach langer Zeit auch endlich mal wieder Christoph.
Ja, hallo.
Und ich bin Christopher. Kurz nochmal dazu, Selina ist heute nicht dabei, die ist dann aber beim nächsten Mal wieder mit von der Partie hier. Ihr kennt ja aber vielleicht die Spielregeln, wenn nicht, dann erkläre ich sie nochmal. Wir drei werden jetzt also verschiedene Geschichten zu einem Überthema erzählen, was wir uns überlegt haben. Und Thomas wird auch eine eigene Geschichte erzählen. Normalerweise ist er ja unser Schiedsrichter. Aber Thomas hat natürlich auch genug selber zu erzählen, deswegen da in seinem Erzähldrang nicht stoppen wollen. Unser Überthema heute sind Auswärtsspiele. Und Auswärtsspiele sind etwas, wovon Elf Freunde mal gesagt hat, es ist die Seele des Fußballs. Und vielleicht nicht die Auswärtsspiele an sich, sondern natürlich die Fans. Genau. Und wer von euch noch nicht bei Nieselregen ein 0:4 in Darmstadt gesehen hat und Samba de Janeiro als Tormusik gehört hat, hat also Fußball noch nie so wirklich geliebt. Ich habe auch gerade gelesen, in der Auswärtsfahrer-Innenstatistik der Bundesliga-Saison 2024-25 ist der FC St. Pauli auf Platz 6 mit durchschnittlich etwa 4.500 Auswärtsfans, also sehr stabil. Ja, wir haben uns auf jeden Fall heute überlegt, mal über dieses Thema zu sprechen, über Auswärtsspiele. Und das kann natürlich in allen möglichen Formen und Farben jetzt hier dargelegt werden. Thomas, möchtest du vielleicht einfach direkt starten mit einem Los?
Ja, wir haben einfach mal, wir dachten, wir losen mal wieder aus. Haben wir, glaube ich, auch länger nicht mehr gemacht, weil es ja auch ein paar andere Formate zwischendurch gab hier mit Gästen und so. Aber wir losen jetzt einfach mal, wer anfängt mit seiner Geschichte. Dazu habe ich dann die alten Lose tatsächlich wiedergefunden und habe als erstes Christoph.
Oh.
Zeige ich einmal in die Runde, okay, damit alle sehen, dass es richtig ist.
Ja. Ja, und zwar fange ich dann schon mal gleich damit an, dass ich die Regeln ein bisschen ausdehne, wenn schon denn schon, weil ich möchte nämlich ein Stück weit auch über Heimspiele sprechen, weil ich das Thema einfach interessant finde. Mein Thema lautet Home Away from Home, die Auswärtsheimspiele des FC St. Pauli. Und damit möchte ich halt über ein Phänomen sprechen, das zum Glück ja selten geworden ist, das Auswärtsheimspielphänomen. Also Heimspiele, die aus welchen Gründen auch immer nicht am Millerntor ausgetragen werden, sondern eben anderswo. Und vor der Stadionrekonstruktion war das durchaus gang und gäbe. Gibt ja noch ein anderes Stadion mit mehr Plätzen, mehr oder weniger in der Stadt Hamburg. Gibt ja auch noch andere, zum Beispiel das Hohe Luftstadion des SC Viktoria. Dahin zog der FC St. Pauli bei seinem mit Abstand längsten Auswärtsheimgastspiel ab Juni 1962. Grund, wie viele Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich wissen, die fehlende Drainage im Untergrund des Stadionschmuckkästchens, das die Stadt Hamburg dem FC St. Pauli gebaut hatte, damit er Platz macht für die internationale Gartenbauausstellung. Nach einigen Schlammschlachten am verwüsteten Millerntor hieß es dann aber Umzug und halt Drainagen-Nachbau. Und das ausgerechnet in einer Zeit, in der es um die begehrten Startplätze in der Bundesliga ging, weil die ja 1963 an den Start ging. Tja, am Ende der Saison 1962-63, voller Auswärtsheimspiele, hatte der FC St. Pauli ganze 48 Tore erzielt. Das waren 24 weniger als in der Schlammsaison am drainagefreien Millerntor. Finde ich schon ziemlich interessant, wenn man Bilder aus der Zeit sieht, die sind da wirklich durch Schlamm gewartet in der zweiten Saisonhälfte und haben trotzdem besser gespielt als im Hohe-Luft-Stadion.
Ja, das sah da wirklich sehr verwüstet aus zum Teil. Also absolut. Man ist da wirklich erstaunt, dass das überhaupt angepfiffen wurde zum Teil.
Ja, also würde heute vermutlich nicht mehr, außer wenn Werder Bremen da ist. Das bedeutete jedenfalls insgesamt eben nur Tabellenplatz 6. Und das war dann ein Argument mehr für den DFB, keinen zweiten Hamburger Club in die Bundesliga zu lassen. Eine Regel, die nirgendwo so ganz offiziell stand. Habe ich jedenfalls bis heute noch nie gefunden, dass das so ausgesprochen wurde. Wurde hinterher immer gerne gesagt. Aber letzten Endes den begehrten Startplatz aus dem Norden, der noch frei war bei der Bundesliga-Premiere, den bekam dann statt des FC St. Pauli Eintracht Braunschweig. Die waren damals Dritter. Ja, Präsident Wilhelm Koch musste das natürlich dann irgendwie auch den Mitgliedern erklären und erzählte den Mitgliedern des FC St. Pauli auf der Mitgliederversammlung die Misere der Auswärtsheimspiele nochmal so richtig. Er brachte sie auf den Punkt. Das Spielen auf dem fremden Viktoriaplatz bereitet unserer ersten Mannschaft Schwierigkeiten, da bekanntlich das Fluidum auf dem eigenen Platz ein weitaus besseres ist. Und das finde ich bis heute einen wirklich schönen Ausdruck.
Was?
Heute würde man wahrscheinlich sagen, der Flow. Und da merkt man mal, dass Wilhelm Koch also schon ein Sprachpionier war. Auf jeden Fall Fluidum. Darum geht es natürlich. Und das ist ja auch ein Ding, was immer gerne mal so ein bisschen erforscht wird. Aber so 100% hat es noch keiner auf den Punkt gebracht, warum es zu Hause auch dann besser funktioniert, wenn es Vereine sind, die zum Beispiel weniger Heimfans haben. Das ist dann trotzdem oft so, dass es zu Hause besser funktioniert. Manchmal aber eben auch gerade nicht. Es gibt ja auch Spielzeiten, wo es auswärts viel besser läuft als zu Hause.
Ja, also haben wir ja nun gerade letzte Saison, haben wir auswärts mehr Punkte geholt als zu Hause. Obwohl leer ist es ja nicht zu Hause insofern. Und leise in der Regel auch nicht unbedingt. Also das, ja.
Ich glaube auch, wenn man nachguckt, es gab früher irgendwann auch schon mal so ein, zwei solche Phasen, ne, wo man so den Eindruck hatte, dass also gerade so vielleicht das Gefühl, es besonders gut machen zu wollen, auch mal leben kann. Keine Ahnung. Aber grundsätzlich ist, statistisch gilt ja schon der Heimvorteil als gegeben. Kurz danach, nach der Geschichte jetzt, ging es dann eben darum, doch nochmal vielleicht in die Bundesliga zu kommen. Das war ja damals so, dass es in den 60ern diese Aufstiegsrunden gab und noch bis in die 70er natürlich hinein. Und in der Saison 1963-64 erreichte der Verein nach seiner Rückkehr ans Millerntor immerhin souverän und mit vielen Toren die Aufstiegsrunde. Was machte die Vereinsführung? Wilhelm Koch, Fluidum, wir haben alle zugehört. Nein, das Präsidium ließ dann also die Heimspiele Fluidum hin oder her im Volksparkstadion austragen, in der Hoffnung auf mehr Zuschauer, als ins Millerntor passten und damit höhere Einnahmen. Und so erlebte zum Beispiel ein junges Fußballtalent namens Franz Beckenbauer sein erstes Punktspiel nicht etwa am Millerntor, sondern am 6. Juni 1964 im Volkspark vor 26.000 Zuschauern. Das wird ihn lebenslang gereut haben, denke ich mal. Also ist ihm den Kaiser also doch ein Zacken aus der Krone schon gebrochen, muss man sagen. Das fehlte einfach. Der Anfang war nicht ganz perfekt. Am Ende stand es immerhin 4:0 für die Gäste. Und mit dem Aufstieg wurde es dann auch insgesamt für den FC St. Pauli nichts. Deutlich besser klappte die Sache dann 1966, als die Vereinsführung bewusst entschied, für die Heimspiele der Aufstiegsrunde dann aber bitte jetzt endlich mal am Millerntor zu bleiben. Das ärgerte zwar die Feuerwehr, die behauptete, am Millerntor seien allenfalls 18.000 Zuschauer sicher unterzubringen, aber es funktionierte. Zum Beispiel beim 1:0 vor 23.000 Zuschauern gegen Rot-Weiß Essen, von vielen als stärkster Aufstiegskonkurrent bezeichnet. Das waren dann ja auch die, die dann tatsächlich aufstiegen und nicht der FC St. Pauli. Letzten Endes reicht es eben ganz knapp nicht. Nie war es so knapp wie in diesem Jahr. Warum? Das könnt ihr euch in unserer ersten Folge Die wichtigste Mannschaft aller Zeiten übrigens anhören, die es auch überall zu hören gibt, wo es Podcasts gibt. Und auf YouTube. Wie wir alle wissen, dauerte es bis 1977, ehe dem FC St. Pauli endlich der Sprung in die Bundesliga gelang. Vom Präsidium als Gewaltschuss bezeichnet. Wir bleiben, hieß es dann überall in der Werbung. Ja, nur am Millerntor, da blieben die Boys in Brown leider nicht. Und das lag nicht nur am Präsidium und an Hoffnung auf höhere Ticketverkäufe, wie Ex-Spieler Gino Ferrin, einst Michael Pahl, im Interview für FC St. Pauli das Buch verriet.
Jedenfalls der Vorstand, der hat also uns befragt, wo wir dann lieber spielen würden. Und weil wir eben halt die Bedingungen, Millerntor von dem Rasenmäher, der war immer eine Katastrophe.
Ja.
Ist ja nicht mehr so wie heute. Heute ist ja der Platz ganz gut. Aber damals wurde ja drauf trainiert und dann spielten da zig Mannschaften drauf. Und der war dann, also spätestens nach Weihnachten war der Platz hinüber. Und ja, dann haben wir natürlich gesagt, na, im Millerntor haben wir ja, im Volksparkstadion haben wir auch schon ein paar Mal gespielt. Und die Spiele, die wir gemacht haben, die waren dann immer auf einem also perfekten, kann man fast sagen, Wembley-Rasen. Der war wirklich immer super. Und da spielt man als Fußballer natürlich lieber drauf, nicht?
Tja, hätten Sie mal lieber nicht auf die Spieler gehört. Ganze 5 Spiele. Ganze 5 Heimspiele, muss man sagen, der Saison 1977-78 wurden am Millerntor ausgetragen. Da war dann das erste gegen Werder Bremen, das haben sie dann auch gewonnen, 3-1. Spieltag 9 gegen Hertha BSC, 3-0. Spieltag 27, FC St. Pauli gegen Duisburg, 2-2.
Eine kleine Pause.
Ja. Allerdings, da hat man mal richtig auf Karten spekuliert. Spieltag 29, FC St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt, 5-3. Und Spieltag 31, FC St. Pauli gegen VfB Stuttgart 1-1.
Ich glaube, voll war es tatsächlich nur am ersten Spieltag. Ne? Gegen Bremen war ja durchaus, also klar, alle neugierig, Bundesliga und so, aber danach ging es dann auch in beiden Stadien, glaube ich, rapide bergab mit dem Publikumszahlen.
So war das, ja. Laut DFB-Datencenter waren gegen Duisburg gerade mal 4.000 Leutchen da, am Millerntor dann. Gegen Hertha immerhin 12.000, tatsächlich gegen Werder, das waren dann 20.000. Ist natürlich auch wegen mehr oder weniger eine Art Derby, ja auch nochmal zusätzlich interessant. Gegen Osnabrück sind ja auch immer schon gerne viele Leute gekommen, auch wegen der Nordmeer.
Das stimmt, das war früher auch schon, ja.
Das ging immer ganz gut. Ja, gegen Stuttgart am Schluss waren es 9.000 und eben dieses Superspiel gegen Frankfurt 5-3 haben 5.000 Leute gesehen und das ist, glaube ich, schon auch ziemlich cool, wenn man so ein Ticket davon zu Hause hat. Thomas hat wahrscheinlich 2 mindestens.
77? Nein, mit Sicherheit nicht, nein. Nein, das war deutlich vor meiner Zeit. Also auch altersmäßig, aber vor allem überhaupt auch fanmäßig.
Aber schon ein echtes Sehnsuchtsspiel. Das hätte sicherlich großen Spaß gemacht, sich das anzugucken, auch wenn die Kulisse, sagen wir mal, etwas gewöhnungsbedürftig ist mit 5.000 verlorenen Seen am Millerntor. Wie das Ganze dann war für die Frankfurter, das hat Gino Ferin dann auch nochmal beschrieben. Das können wir uns auch nochmal eben anhören.
Der Grabowski mit Eintracht Frankfurt bei uns war, gegen die haben wir also am Millerntor gespielt und er fragte dann unten im Keller, in den Umkleidekabinen, wo dann die Toiletten sind. Und da sagte der Platzwart dann, ihr müsst mal ein größeres Geschäft haben. Dann müsste der da oben, da wo die ganzen Fans, die Wahnsinnige da auf der Toilette rumkrakiert haben, der kam mit einem blassen Gesicht runter und hat gesagt, darum kann ich doch nicht auf die Toilette gehen. Und so hat er dann auch gespielt, ja.
Ja, also durch quasi konsequenten Sanitär- und Luxusentzug hat man also die Gegner komplett fertig gemacht.
Psychologische Kriegsführung oder so.
So war das.
Das und war ja aber auch bis zum Abriss des Clubheims, er hätte das ja auch nicht geändert.
So ist das, so
fast.
Ist das.
Es wurden ja irgendwann in den 80ern tatsächlich mal auch Klos unten eingebaut. Also dieses Spieler müssen mit den Fans pinkeln, das war dann irgendwann nicht mehr das Problem. Aber insgesamt natürlich schon. Dann durchmusseln und so.
Du standst halt trotzdem einfach mal neben Stefan Effenberg am Pissoir.
Nicht, dass ich ihn erkannt hätte, aber.
Bei echten Auswärtsspielen gab es übrigens durchaus Erfolge. Man denke nur an das aus braun-weißer Sicht natürlich legendäre 0-2 im Volksparkstadion, für uns also 2-0 gegen die Europapokalsieger vom HSV am 6. Spieltag. Ja, nur leider direkt danach am 7. Spieltag zum Heimspiel ging es dann eben nicht ans Millerntor, sondern es ging wieder in den Volkspark. Und das klang dann im TV-Nachbericht so.
St. Pauli nun von allen guten Geistern verlassen, scheiterte kläglich im Angriff. Nicht nur im Angriff. Es mangelte am Zuspiel, Übersicht, Bindung. Kurz, es mangelte an allem. Borussia Dortmund dagegen wie ein Meister. Chancen über Chancen.
Ja, also immerhin Schuhe hatten sie sich angezogen. Kann man anhand der zeitgenössischen Fotos nachvollziehen. Es war dann halt, nach 50 Minuten waren wir dann schon bei 5-0 für Dortmund angekommen. Und dann wurde es dann aber nochmal kurios und man musste sich doch noch mal überlegen, ob Auswärtsheim nicht vielleicht doch noch ein bisschen was ging.
Dass St. Pauli trotz dieses Debakels nicht resignierte, ja, jetzt verstärkt Angriff und plötzlich wieder zu spielerischer Linie zurückfand, das zeugt von der Moral dieser Mannschaft, für die Neumann das hier nicht gezeigte 1-5 markierte.
Ja, und das war das, ja nicht alles. Ne?
Das hier nicht gezeigte?
Ja, warum sollte man das im Fernsehen auch zeigen? Das kann man sich doch auch vorstellen. St. Pauli schießt ja so viele Tore, da kann man auch mal eins weglassen. Es kam aber tatsächlich eben noch wirklich noch was dazu. Es war also in der 65. das nicht gezeigte 1:5. Dann das 2:5 in der 66., das 3:5 in der 69. Ui. Also das war schon ziemlich kuriose Dramaturgie, die man auch also so wirklich sehr selten sieht. Hätte noch was werden können. Ja, dann war leider aber Schluss in der 78. Minute. Hier passt, glaube ich, das Wort humorlos ganz besonders gut. Zeigte sich Wolfgang Vöge als übler Spielverderber und markierte den 3:6 Endstand. Ja, also an den Spieltagen 11 und 16 zeigte der FC St. Pauli dann übrigens gegen 1860 München und Fortuna Düsseldorf, dass er auch im Volkspark ein Heimspiel gewinnen kann. Die Ergebnisse 4:1 und 2:1. Die ZuschauerInnenresonanz, immerhin 13.000 zahlende Gäste gegen München, ganze 6.700 gegen Düsseldorf. So richtig zahltag.
6.500 im Volksparkstadion.
Ja, hat sich richtig gelohnt. Ist natürlich in der Schüssel noch viel atmosphärischer
als die gleiche Zahl am Millantor. Das brodelt auf jeden Fall,
ja. Ja, absolut. Da konntest du wirklich so richtig, also für Zwischenrufer natürlich ein Traum. Vom finanziellen Standpunkt her natürlich ein komplettes Desaster. Und ich frage mich auch, welcher, ja gut, es war ja auch das Rasenargument. Wir haben es von Gino Ferrin vorhin gehört. Abgesehen davon kann man ja nicht wirklich erwartet haben, dass ausgerechnet Fortuna Düsseldorf in Hamburg dann jetzt dermaßen zieht, dass das irgendwie 50.000 Plätze oder so dann voll sind oder sei es auch nur 20, 30.
Wenn St. Pauli zu dem Zeitpunkt nicht 18. sondern 2. gewesen wäre, wer weiß.
Ja, das ist natürlich richtig, dass generell die sportliche Entwicklung nicht ganz so in Richtung europäischer Fußball zeigte. Das muss man natürlich auch anerkennen, denn St. Pauli war längst im Tabellenkeller angekommen. Und ja, was aber trotzdem immer zieht, ist natürlich Derby. Ne? Und deswegen Zahltag wurde allein das Auswärts-Heim-Derby gegen den HSV an Spieltag 23. Denn auch das wurde natürlich im Volksparkstadion ausgetragen.
Zur Pause eine schmeichelhafte 2:1-Führung des HSV vor 36.000 Zuschauern, die dem FC St. Pauli endlich eine Einnahme von gut 300.000 Mark erbrachten.
100.000 Mark, damit kann man doch schon mal was anfangen.
Habe ich endlich da auch rausgehört?
Ja, ja, weil es war dann ja auch endlich gang und gäbe, mal in jedem Spielbericht darauf hinzuweisen, dass das Stadion jetzt nicht unbedingt voll ist und dass dann mal so eine ordentliche Börse vermelden zu können, da freute man sich als Reporter, glaube ich, mit. Endstand war dann halt trotzdem 2:3, also auch das Heim-Auswärtsspiel wurde dann entsprechend verloren, aber immerhin so einigermaßen erhobenen Hauptes. Richtig deprimierend wurde es dann gegen Gladbach. Und das Folgende finde ich schon, glaube ich, die traurigste Zuschaueraussage, die mir jetzt jedenfalls so in aufgenommenen Medien bekannt ist, über den FC St. Pauli.
Ganze 6.000 Zuschauer, davon 5.000 mit Freikarten und 400 aus Dänemark, die wegen Simonsen gekommen waren, verloren sich zur Abschiedsvorstellung des FC St. Pauli im Volksparkstadion. Ein trauriger Rekord.
Wow.
Finde ich jetzt aber auch. 6.000 davon, 5.000 verschenkt und 400 kamen wegen Simonsen.
Das sind immerhin noch 600 zahlende Gäste. Ja,
die ganz beinharten St. Pauli-Fans waren hart, auch noch, ja, da.
Man muss sagen, dass beim DFB steht etwas höhere Zahlen. Ich habe es nicht genau im Kopf, aber da stand etwas mehr als 6.000. Aber trotzdem, man muss sich dazu dann auch noch vorstellen, dass das Stadion dann auch noch so zugefroren war. Also der Platz war eingeschneit, aber nicht so richtig so, dass es schön aussah, sondern mehr so die ungemütliche Sorte Schnee. Zugefroren war es auch noch, so sah das aus, Spieltag 25 gegen, muss man ja sagen, immerhin Borussia Mönchengladbach, jetzt auch nicht der uninteressanteste Gegner eigentlich, aber wollten halt wirklich wenige Leute sehen, ist dann auch 0:1 ausgegangen, also so richtig doll viel hat man da nicht verpasst.
400 Dänen.
Ja, das muss allerdings,
wie zählt man das denn?
Pass vorzeigen an der Kasse, ich weiß es nicht.
Ganz normal.
Nein, vielleicht haben die das irgendwie über so ein dänisches Reisebüro gebucht oder so, und darüber konnte man das vielleicht, oder ich weiß nicht.
Alan Simonsen Tours. Ja, so in etwa. Hat er wahrscheinlich selber ein Reisebüro aufgemacht.
Ja, seine Familie. Ja.
Man war damals ja auch sowieso schon ein bisschen existenzialistisch, schrägstrich apokalyptisch unterwegs. Das hatte übrigens auch die vereinseigene Stadionzeitung schon bemerkt. Also jetzt so mit fröhlichen Schlagzeilen vielleicht nicht mehr so ganz die Lage passend zu beschreiben wäre. Und an Spieltag 21 gegen Saarbrücken, auch so ein Spiel, wo man sich denkt, klar, FC St. Pauli Saarbrücken, großes Stadion, ganz großes Stadion. Da hieß dann
ganz
also die Schlagzeile
Bühne
der Stadionzeitung ganz einfach, erzählte das Stadion, also das Fernsehen hielt die dann auch richtig in die Kamera.
Die Stadionzeitung meinte, dies sei ein Schicksalsspiel.
Das erste Mal schlug das Schicksal in der dritten Minute zu. Stegmeier hatte geschossen. Eine Minute später war das Schicksal wieder da. Diesmal hieß es Eck. Schicksal eine nicht zu bändigen Macht oder eben doch nur Abwehrschwächen und mangelnde Konzentration zum Auftakt.
Man hört da im Hintergrund aber auch eine gewisse Unruhe und einen gewissen Unmut irgendwie.
Ja, das waren Zeiten allerdings. Deswegen war es dann auch mir wichtig, vorhin auch das mit der Moral und so weiter nochmal zu bringen. Also das war jetzt nicht alles schlecht, was die da auf dem Rasen gemacht haben. Dann kam so eine Phase des Besinnens, warum auch immer. Vielleicht hatte sich der Rasen am Millantor so weit erholt, dass die filigranen Füßchen der damaligen Kiezkicker dann doch den Teppich dort mal wieder betreten wollten. An Spieltag 27, 29 und 31, da blieben die Kiezkicker dann tatsächlich zu Hause und hatten wir vorhin ja auch schon mal angesprochen, holten je einen Punkt gegen Duisburg und Stuttgart und den erwähnten 5:3-Sieg gegen Frankfurt. Dann kam nochmal ein legendäres Spiel, aber nicht wirklich unseretwegen, denn beim Saisonfinale gegen Köln, da hieß es dann nochmals Kasse machen. Da haben wir wirtschaftlich nochmal richtig zugeschlagen, erinnerte sich der damalige Präsident Ernst Schacht. Die Kölner wollten über 20.000 Karten haben. Die Kölner haben dann wohl nur 5.000 Abnehmer für die Karten gefunden. FC St. Pauli hatte das aber schon eingezogen, das Geld, und gab es nicht wieder her. Na gut, aber was soll's, die Kölner kriegen zwar nicht alle Karten verkauft, aber dafür gab es einen Meistertitel. Und das, obwohl Konkurrent Borussia Mönchengladbach parallel in Dortmund satte 12:0 Tore schoss. Aber die Kölner schafften es eben schon mit einem vergleichsweise mageren 5:0 gegen den FC St. Pauli und so schafften sie die bessere Torbilanz. Das war damals tatsächlich etwas Neues, hatte es so noch nicht gegeben.
Köln, ständig über Gladbachs Torflut unterrichtet, hatte daher beim Absteiger St. Pauli mit 3 Toren Vorsprung gewinnen müssen. Der 5:0-Sieg langte. Erstmals wurde der Meister mit Hilfe der Tordifferenz ermittelt. Köln plus 45, Gladbach plus 42. Die Bundesliga hatte das spannendste Finale ihres Bestehens erlebt.
Wir waren dabei.
Ha. Genau, wir waren dabei. Spannendste Finale des Bestehens der Bundesliga. St. Pauli aber stieg sang- und klanglos als 18. ab. Man erinnert sich, diese ganzen Fanfreundschaftsschals, die hatten einiges mit diesem Tag dann auch zu tun, die es eine Zeit lang gab, Köln und St. Pauli.
Das kann mir aber auch niemand erzählen, dass das Spiel Gladbach gegen Dortmund, dass das irgendwie nicht geschoben war, oder?
Es ist unglücklich gelaufen für Dortmund.
Ja. Wenn du in so einen Strudel reingerätst, dann kann das schon mal zweistellig werden. Das kennt man ja.
Dortmunder Trainer war damals ja Otto Rehhagel und hieß danach dann Otto Torhagel.
Sehr schön. Ja, tatsächlich haben das auch die Spieler thematisiert. Also in dem Fernsehbericht, den ich da eben zitiert habe, da kamen auch dann Stimmen von Spielern drin vor, dass die St. Paulianer sich ja immerhin hier noch richtig aufopferungsvoll reingeworfen hätten, während die Konkurrenz in Dortmund sich ja einfach offensichtlich komplett aufgegeben hätte. Das Wort Schiebung wurde nicht in den Mund genommen, ne? Aber haben sich aufgegeben oder haben sich nicht gewehrt oder was auch immer, unsportlich, das kam dann schon dran.
Also ich meine, zweistellig muss man wirklich erstmal schaffen, selbst wenn du gar keinen Bock hast, ist das schon schwer zu erreichen. Das sind ja wirklich alle, bei dem Ergebnis ist es ja alle 9 Minuten ein Tor, mehr, ja, alle 7.
Da muss schon viel passieren, definitiv, ja.
So war das. Köln freut sich über den Meistertitel, St. Pauli stieg sang- und klanglos als 18. ab und zelebrierte dann auch später noch so manches Auswärtsheimspiel. Das 1:2 von 1988 gegen den HSV zum Beispiel, als Sonny Wenzel die Kiezkicker mit seinem späteren Tor des Monats in Führung brachte. Oder natürlich das 2:2 gegen Hertha BSC im März 1991, das diverse St. Pauli-Fans aus Protest per Radioparty am Millantor erlebten. Davon gibt es jetzt auch noch ein sehr schönes Zeitdokument der Filmer Klaus Wildenhahn nämlich. Der konnte Sven Brucks bei den Vorbereitungen für diese Radioparty im Fanladen am Telefon aufnehmen. Wir hören mal kurz rein. Sven Brucks am Telefon.
Ja, also die Brisanz dieses Spieles liegt halt darin, dass die Berliner einen sehr berüchtigten Hooligan-Anhang haben und die HSVer sich das nicht nehmen lassen werden, dort auch aufzumarschieren. Das heißt, es ist doppelt und dreifach gefährlich, als wenn es ein normales Lokalderby wäre. Ja, wir werden uns alle auf der Gegengeraden-Tribüne des Millantor-Stadions treffen. Da ist eine Anlage, wird da aufgebaut sein. Dort werden wir der Radioübertragung lauschen. Und die normale Infrastruktur von Würstchen und Bierbuden wird auch vorhanden sein. Und so versuchen wir halt wenigstens den Rest des Erlebnisses eines Fußballnachmittages zu retten.
das bis auf weiteres vorletzte große Auswärtsheimspiel, das gab es ja dann 2002 gegen den HSV, will ich nicht zu viel drüber sagen, haben wir nämlich schon mal gemacht, gab ja schon mal eine Folge über das größte Derby aller Zeiten, reinster Stadionumzug damals, Spielertunnel per Tieflader aus dem Millerntor-Stadion geholt, Hells-Bells beim Auflaufen, Bild des Millerntor-Stadions ans Membranendach der bald schon wieder abzureißenden, muss man heutzutage sagen, Arena produziert, blaue Flächen mit brauner und schwarzer Pappe abgedeckt, Rauten mit St. Pauli Emblemen überklebt, 200 Meter Werbebanden ausgetauscht und Millerntor Anzeigetafel abgefilmt mit allen möglichen Spielständen bis 5:5. Ja, 0:4 war auch dabei.
Wir wollten nicht drüber sprechen.
Aber wir haben ja auch eine ChronistInnenpflicht. Wie gesagt, Podcast Folge 3, das ultimative Derby, da hört ihr den ganzen Spaß. Na jedenfalls, einen Umzug haben wir noch zu berichten. Und zwar hat er etwas mit Geschirr zu tun, ein Becherwurf gegen Schalke, wir werden uns erinnern, in der ersten Bundesliga. Der führte dann dazu, weil dummerweise der Becher einen Linienrichter niederstreckte, dass der FC St. Pauli nochmal umziehen musste. Und das Millerntor wurde dann ganz nach Lübeck verlegt. Also nach dem Abstieg in die zweite Bundesliga ging es an Spieltag 1 in der zweiten Bundesliga 2011-12 an die Lohmühle, direkt neben den Max-Bahr-Baumarkt. Immerhin, St. Pauli siegte dann gegen Ingolstadt 2:0. Ultra St. Pauli sparte nicht an Kritik. Hier ein Auszug aus dem Aufruf 16. Juli 2011 Lübeck hamburgisieren, den es bis heute im Netz zu finden gibt. Ein Schelm, wer Böses denkt. Aber bereits die sensationsgeile Medienberichterstattung ließ damals schon vermuten, dass der Wurf eines 0,5 Liter Plastikbechers auf den Linienrichter eben nicht als bloßer Emotionsausbruch ohne schwerwiegende Folgen, auch im Hinblick auf die gesundheitliche Verfassung des Geschädigten, gewertet werden sollte, sondern vielmehr eine Spirale der Skandalisierung in Gang gesetzt hat. Der Täter, in Anführungszeichen, der einigen Boulevardmedien absurde und reißerische Schlagzeilen einbrachte, wurde in der Folge derart kriminalisiert, dass er sogar seinen Arbeitsplatz verlor, wohingegen der Aufschub der Strafe für den FCSP noch als gnädig gewertet wurde. Das Spiel in Lübeck ist aber keine Gnade, keine gute Lösung, es ist ein Skandal.
Und hatte ja durchaus auch finanzielle Einbußen zur Folge, weil dieser ganze Umzug ja auch Geld gekostet hat.
Das hat eine Menge gekostet, genau. Ich glaube, Schätzungen sagen so um die 400.000, 450.000 hat das gekostet. Und also im Vergleich zu anderen Dingen, die im Fußball so passieren, schon nicht unbedingt mild, was das da ausgesprochen wurde. Wie auch immer, damals hieß es dann auf einer Tapete, die dann in Lübeck hochgehalten wurde, auch die Moral von der Geschichte, volle Biere wirft man nicht. Und weil ja keine unserer Geschichten ohne eine gute Moral aufhört, sei es dann mal diese.
Ja, so ist es. Also leere eigentlich auch nicht, aber volle erst recht nicht.
So ist es. Ein leeres Bier, und jetzt wird es richtig philosophisch, ist ja so ein bisschen das Getränkegegenstück zu der einen Hand, die im Wald klatscht. What's the sound of one hand clapping?
Das leere Bier hat zumindest ja noch einen Körper, auf den es aufprallen kann.
Ja, das leere Bier Bechers. Ist eigentlich nur ein Becher. Ich sage, ne, wann ist ein Bier, wenn es leer ist, eigentlich nicht mehr. Dann ist es nur noch ein Becher.
War das ja. Von Herbert Grönemeyer?
Ursprünglich, er hat das dann später nochmal umgetextet.
und ja, Original. Genau.
Dann ist da ein Hit draus geworden.
Ja. Aber den Song kenne ich ja.
Ja, guck. Ja. Gut, zweite
Bitte losen Sie.
Story. Genau, wir haben noch zwei Lose hier, logisch. Und ich werde eins davon öffnen und habe mich da drauf.
Ja.
Ja, hier.
Danke.
Genau, das Thema ist ja heute Auswärtsfahrten oder Auswärtsspiele. Darunter verstehen wir ja im Allgemeinen auch vor allen Dingen die Reisen der Fans zu den Auswärtsspielen. Ich möchte da allerdings mal eine andere Art von Auswärtsfahrt vorstellen, nämlich eine Reise der Mannschaft nebst Trainer und Vorstandsbegleitung zu einem Spiel außerhalb Hamburgs. Und dazu gehen wir mal eine ganze Weile zurück, nämlich genau in das Jahr 1948. Ja, der Fußball in Deutschland der direkten Nachkriegszeit ist ja von recht viel Durcheinander und Unklarheiten geprägt. Verbandsstrukturen sind kaum noch vorhanden. Vereine dürfen sich zunächst teilweise gar nicht wieder neu gründen oder beziehungsweise nur unter anderem Namen. Das galt jetzt für unseren Verein beziehungsweise für Hamburg an sich nicht, aber in anderen Gegenden Deutschlands war das tatsächlich so. Da gibt es dann auch die ersten Tabellen und so der Nachkriegszeit mit etwas merkwürdigen Namenskonstruktionen, die dann später wieder zurückgenommen wurden. Schnell entwickelt sich aber wieder ein Spielbetrieb, wenn auch vielerorts eher sehr lokal und lediglich auf freundschaftlicher Basis, noch nicht in einem festen Ligasystem. Das wird zuerst im Süden Deutschlands wieder in Schwung gebracht. Bereits November 1945 ging die Oberliga Süd an den Start. Dort vertreten waren zunächst Mannschaften der US-amerikanischen Besatzungszone aus Bayern, Hessen sowie dem nördlichen Baden und Württemberg. Trotz erheblicher Reisestrapazen wurde die Liga direkt zu einem Erfolg. Und ausnahmsweise mal kurz eingeschoben ein aktueller Buchtipp. Das Anfang dieses Jahres erschienene Buch Herbergers Kandidaten von Autor Fabian Siegel behandelt diese Zeitspanne zwischen Kriegsende und dem ersten Länderspiel der DFB-Auswahl nach dem Krieg im November 1950 und gibt einen sehr guten Einblick in die damaligen Verhältnisse. Und auch der FC St. Pauli bzw. einige seiner Spieler kommen in diesem Buch vor, denn unser Verein zählte in der Nachkriegszeit bekanntermaßen zu den Top-Teams des Landes. Diese Tatsache hatten wir auch schon in einigen Podcast-Ausgaben angerissen. Diese plötzliche Leistungssteigerung war eine direkte Folge des Krieges und der privilegierten Stellung von St. Pauli-Urgestein Karl Miller als Nationalspieler. In diese Rolle war er als Soldat gekommen und als sogenannter Kriegsgastspieler vor allem beim Dresdner SC holte er 2 deutsche Pokalsiege und lernte vor allem auch einige Topspieler kennen, die er dann 1945 nach Hamburg lockte. Auch bekannte Geschichte, die Schlachterei von Vater Miller. Aber diese Geschichte ist eine andere. Erzählen wir vielleicht auch nochmal ausführlicher. Aber jetzt soll es um die erste Saison der Oberliga Nord gehen, die 1947 an den Start ging. Die beiden Spielzeiten zuvor wurde nur lokal in der Hamburger Stadtliga gekickt. Der FC St. Pauli schloss die Liga punktgleich mit dem Hamburger SV ab. Es gab ein Entscheidungsspiel um die Oberligameisterschaft und das entschied der HSV am 2. Mai 1948 mit 2-1 für sich.
Was denn noch alles?
Das geht noch weiter. Denn anschließend wurde auch noch eine Meisterschaft der britischen Besatzungszone ausgetragen. Nach Siegen über die westdeutschen Teams von STV Horst Emscher aus Gelsenkirchen und Borussia Dortmund hieß der Gegner im Finale erneut HSV. Und am 13. Juni 1948 verlor der FC St. Pauli sogar 1-6. Wieder wurde auf neutralem Platz im Viktoriastadion gespielt. Hatten wir schon gehört heute. Aber das war noch nicht das Saisonende, denn jetzt kommen wir dann doch schon zum eigentlichen Inhalt meiner Geschichte. Denn erstmals nach dem Krieg sollte eine deutsche Meisterschaft ausgetragen werden. Damals auch noch mit Vertretern aller 4 Besatzungszonen. Und im Viertelfinale bekam der FC St. Pauli den Gesamt-Berliner Meister Union Oberschöneweide zugelost. Kurz dazu, Union wurde 1906 gegründet und stand 1923 schon mal im Finale um die deutsche Meisterschaft, das gegen den, da ist er schon wieder, den HSV verloren wurde. Ja, irgendwie kommt der ständig vor hier. Seit 1920 war der Verein dann in der Köpenicker Wuhlheide zu Hause und über einige Umwege wurde daraus zum einen der Westberliner SC Union 06 und vor allem der heutige Bundesligist 1. FC Union Berlin.
Ey, Köpenick liegt im Westen?
Nein. Deswegen wurde da ein Teil dieses Vereins hat sich dann, wenn man so will, in den Westen abgesetzt Teilung der Stadt und hat dann im Westteil einen neuen Verein gegründet.
Ah. Gibt es den noch?
Union 06, ich glaube schon, ja. Also jetzt nicht oberklassig war, okay. Sehr, aber grundsätzlich schon.
Das wäre ein richtiges Derby.
Ja, Union gegen Union, genau, ja. Genau, aber zurück ins Jahr 1948. Am 18. Juli sollte das Meisterschaftsviertelfinale in Berlin stattfinden. Allerdings nicht in Köpenick, sondern im Olympiastadion, das ausnahmsweise von der britischen Militärregierung zur Verfügung gestellt wurde. Das Stadion lag nämlich im britischen Sektor Berlins. Das war nach den Kriegszerstörungen mittlerweile wieder einigermaßen hergestellt. Die Größe reichte aber dennoch nicht aus. Angeblich, laut Presseschlagzeilen, gab es 160.000 Kartenwünsche. Am Ende waren wohl um die 80.000 Zuschauer im Stadion, die aufgrund eines Stromausfalls bei der S-Bahn zumeist zu Fuß zum Stadion pilgern mussten. Wie viel, ja? Achso, jetzt hast du so aus, wenn du was sagen wolltest. Nein, gut. Wie viele von diesen etwa 80.000 Menschen im Stadion wirklich St. Pauli-Fans waren, besonders aus Hamburg angereist, ist uns leider unbekannt. Aufgrund der schwierigen Reiseumstände vermutlich nicht allzu viele. Ein anwesender Anhänger unseres Vereins ist uns allerdings bekannt. Jedenfalls hat er uns das mal geschrieben. Horst Südow aus Templin in der brandenburgischen Uckermark. Jetzt schaut ihr, genau. Sein Name taucht in diversen Vereinszeitungen, besonders in den 1950ern und 60ern auf. Vor allem wurden viele seiner Kartengrüße aus der DDR da abgedruckt. Aber zum Beispiel wird auch über seine bestandene Friseurmeisterprüfung informiert. Und da es einen Friseursalon Südow noch heute in Templin gibt, habe ich da mal hingeschrieben vor einiger Zeit. Und daraufhin schrieb der nun schon über 90-jährige Herr Südow unter anderem zurück, dass er bei besagten Spielen in Berlin im Stadion war und sich da die Liebe zum FC St. Pauli entwickelt hat.
Nicht schlecht.
Er hatte sogar noch das Spielprogramm seit damals aufbewahrt. Und Einen Namen machte sich Horst Düdow ansonsten übrigens als Friseur von Angela Merkel.
Ach,
so. Aber das nur ganz am Rande dieser Geschichte.
Das sind die Fakten, die ich hören will.
Dieser Wasser von alleine Wasser.
Ja. Was macht Angela Merkel in Templin?
An der Uckermark, da ist sie doch.
Ich komme sie daher.
Ja, also ursprünglich mal aus Hamburg, wie wir ja wissen, aber danach aus der Ecke da, ja, ja.
Also, wenn du den direkten Link zwischen FC St. Pauli und Angela Merkel suchst.
Dann ist er in Templin zu suchen oder zu finden. Ja, genau. Ja.
Ist sie ihrem Friseur dann auch treu geblieben durch alle?
Also, es gibt tatsächlich einen Zeitungsbericht aus irgendeiner Berliner Zeitung, auch schon jetzt 20 Jahre her oder so, aber da wurde das mal, dass auch die Familie und ihr Ehemann und bla und so, ja, ja.
Vor 20 Jahren ist sie gerade Bundeskanzlerin geworden.
Ja, deswegen war das wahrscheinlich die Geschichte, die sie da ausgepackt haben oder so.
Also, alles Gute in den Friseursalon. Nach Züdow. Templin.
Ja, genau, Friseur. Aber das, wie gesagt, nur sehr am Rande eigentlich. Interessanter ist natürlich an der ganzen Geschichte, wie ist das Team des FC St. Pauli und die Begleitperson dann eigentlich nach Berlin gekommen? Das war nämlich gar nicht so einfach. Denn am 24. Juni, also gut 3 Wochen vor diesem Spiel, hatte die sowjetische Blockade Berlins begonnen. Es gibt einen diesbezüglichen Schriftverkehr im Staatsarchiv Hamburg. 6 Tage vor dem Spiel schreibt der FC St. Pauli in Person von Präsident Wilhelm Koch an den Hamburger Bürgermeister Max Brauer. Koch war übrigens erst wenige Wochen zuvor wieder zum Vereinsvorsitzenden gewählt worden, nach den knapp 3 Jahren Zwangspause wegen seiner NSDAP-Mitgliedschaft. Das Thema hatten wir ja auch erst kürzlich im Podcast Folge 21. Aber auch nur das am Rande. Koch schreibt also an Brauer, und zwar im Auftrag der in Altona geborenen damaligen Berliner Oberbürgermeisterin Luise Schröder. Jetzt zitiere ich mal aus diesem Brief von Koch. Frau Oberbürgermeisterin Luise Schröder hatte die Absicht, Sie heute Morgen telefonisch anzurufen und Sie zu bitten, unter allen Umständen Ihren Einfluss dahingehend geltend zu machen, dass die Fußballmannschaft des FC St. Pauli nebst Begleitung auf dem Luftwege am 17. Juli nach Berlin gebracht und nach Beendigung des Spiels am 18. oder am 19. Juli wieder nach Hamburg auf dem Luftwege zurückbefördert wird. Frau Oberbürgermeisterin Luise Schröder legt den größten Wert darauf, dass die vorgesehene Veranstaltung, das Vorrundenspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft, in Berlin unter allen Umständen stattfindet. Sie bedauert, dass es ihr aus politischen Gründen nicht möglich war, Sie heute Morgen persönlich zu sprechen, da sie Telefongespräche nur in Anwesenheit eines russischen Offiziers hätte führen können.
Ah ja.
Ja. Am gleichen Tag schreibt auch der Hamburger Sportbund mit der gleichen Intention an Bürgermeister Brauer, denn für die Vergabe von Flugzeugplätzen in Richtung Berlin waren alleine die Hamburger Behörden zuständig. Und auch hier wird noch die, Zitat, staatspolitische Wichtigkeit des Spiels hervorgehoben. Senatsdirektor Erich Lüth antwortet daraufhin dem Hamburger Sportbund schon am nächsten Tag und verweist unter anderem auf die engen Taktungen der Flugzeuge nach Berlin aufgrund der Versorgungsflüge, die nach Beginn der Blockade nötig wurden. Stichwort Luftbrücke. Auch ging es darum, dass die wenigen freien Passagierplätze schon lange ausgebucht waren und es diesen Menschen gegenüber unzumutbar gewesen wäre, diese Plätze zugunsten des FC St. Pauli zu nutzen. Und da zitiere ich jetzt mal auf diesen Brief. Obgleich der Senat die Überführung einer Hamburger Fußballmannschaft nach Berlin auf das Wärmste begrüßt hätte, könnte er sich erst doch nicht verantworten, die einzige Fluchtverbindung zwischen Hamburg und Berlin am Tage des Anflugs dieser Mannschaft und am Tage des Rückflugs für die bereits zugelassenen Reisenden unter Annullierung der Buchung völlig zu blockieren. Die Vornahme einer solchen Buchung stellt bereits eine Art Vertrag dar, dessen Durchbrechung dem im Dritten Reich so oft beleidigten Rechtsgefühl eine neue Verletzung zugefügt hätte.
Hä?
Ja. Die Schwierigkeiten der Überführung der Hamburger Fußballmannschaft sind mit anderen Worten zu groß gewesen, als dass sie sich überwinden ließen. Ich würde es in dieser Situation für verfehlt halten, über das Bedauern anlässlich des Scheiterns aller Bemühungen hinaus irgendwelche Vorwürfe zu erheben. Außer gegen diejenigen, die Berlin von den Westzonen unter Verletzung aller Gesichtspunkte der Menschlichkeit abgeschnitten haben. Leider verfügt Hamburg über keine eigenen Flugzeuge, über die es frei zu disponieren vermag.
Tja, verflixt.
Ja, also da ist richtig viel los. Und einen Tag vor der Abfahrt schreibt dann der Hamburger Sportbund noch einmal an die Pressestelle des Senats: In Anbetracht der zweifellos bestehenden Verschärfung der Lage in Berlin halte ich es für äußerst bedenklich, ob die Fußballmannschaft ohne Zwischenfall Berlin im Autobus erreicht. Also wir sind mitten in der Weltgeschichte angekommen.
Aber wirklich?
Aber genau das ist dann passiert, nämlich eine Busreise nach Berlin. Und offensichtlich auch erfolgreich, weil das Spiel hat ja stattgefunden. Weitere Unterlagen sind da leider nicht erhalten geblieben, jedenfalls nicht, dass wir sie bisher kennen. Wir haben zwar einen Passierschein von Harald Stender für die sowjetische Besatzungszone, aber der ist schon aus dem März 1948 und galt für ein Städtespiel der Hamburger Auswahl in Berlin. Aber einige Monate später sahen diese Dokumente wahrscheinlich recht ähnlich noch aus. Was es dagegen gibt, sind Bilder vom Grenzübertritt, die wohl viele von euch auch schon mal gesehen haben. Team- und Vereinsvorstand zu Fuß mit dem Gepäck auf Handkarren unterwegs oder aber Gruppenfotos mit sowjetischen Grenzsoldaten am Schlagbaum. Gemacht vom Hamburger Fotografen Hans Koch, der diese Momente festgehalten hat. Die Reise verlief dann nämlich so, ein erster Bus hatte die Reisegesellschaft von Hamburg aus bis an die Zonengrenze bei Herrenburg in der Nähe von Lübeck gebracht. Im Übrigen noch mit Panne zwischendurch, die von Autoschlosser Harald Stender höchstpersönlich repariert wurde. Dann wurde das sogenannte Niemandsland zu Fuß mit Gepäck auf Bollerwagen überbrückt und dort wartete dann ein zweiter Bus, um die Reise nach Berlin fortzusetzen. Das war wohl Bedingung der sowjetischen Besatzungsbehörden, eine direkte Durchfahrt kam da offensichtlich nicht in Frage. Das Spiel an sich ist schnell erzählt, unter der Leitung von Schiedsrichter Huhn aus Schwan, also Schwan mit Doppel-A, liegt irgendwo in Mecklenburg, aber ja, trotzdem ganz spaßig, ließ der FC St. Pauli den Berlinern keinerlei Chance und siegte mehr als deutlich mit 7:0. Heinrich Schaffer traf dreifach, Fritz Machate doppelt, Hermann Michael und Heinz Lehmann waren die weiteren Schützen, die damalige Sportpresse war begeistert. Ja, kurz zum weiteren sportlichen Verlauf. Eine Woche später unterlag der FC St. Pauli im Halbfinalspiel in Mannheim erst nach Verlängerung mit 2:3 dem späteren Meister 1. FC Nürnberg. Und wiederum drei Wochen danach gewann der FC St. Pauli ein Freundschaftsspiel im Volksparkstadion, da war es wieder, gegen die von den Meisterschaftsfeiern offenbar etwas geschwächten Nürnberger mit einem deutlichen Ergebnis von 5:0. Auch ein weiterer Fall von was wäre gewesen, wenn, weil es wäre zu dem Zeitpunkt gar nicht ganz unrealistisch gewesen, dass in unserer Vereinschronik ein Meistertitel gestanden hätte. Aber nun, nochmal zurück nach Berlin, denn eine Auswärtsfahrt beinhaltet ja nun zwangsläufig auch eine Rückreise. Diese wurde dann allerdings doch mit dem Flugzeug absolviert. Die britischen Militärbehörden halfen da offenbar aus und die Maschine mit dem braun-weißen Tross landete auf dem Militärflugplatz Fassberg in der Lüneburger Heide. Von dort ging es dann mit einem Bus zurück nach Hamburg. In Fassberg gibt es übrigens offensichtlich auch ein Luftbrücken, ein Museum ist vielleicht übertrieben, eine Ausstellung, die daran erinnert, dass auf diesem Flugplatz halt ständig die Flugzeuge nach Berlin abhoben und dann auch wieder landeten natürlich und in dem Fall auch das Flugzeug, wo das Team des FC St. Pauli mit drin war. Und eine Zeit später, Pfingsten 1951, hat das Reserveteam des FC St. Pauli in Fassberg ein Freundschaftsspiel absolviert. Und auch in diesem Zusammenhang wurde dann nochmal an diese Begebenheit erinnert. Ein Jahr nach dem Trip nach Berlin, also 1949 dann, spielte der FC St. Pauli in der Meisterschaftsendrunde in Hannover erfolgreich gegen den FC Bayern. Und diese Begegnung war offensichtlich besser erreichbar für die AnhängerInnen, denn da gibt es Bilder von einem Fanbus, Menschen sind mit Tröten und bemalten Hüten ausgestattet und das hatte dann schon etwas mehr mit dem zu tun, was wir heute unter einer Auswärtsfahrt verstehen, wenn auch ganz sicher nur sehr ansatzweise vergleichbar.
Ja, also aber in Frankfurt hatte ich eine Tröte dabei.
Und auch einen lustigen Hut wahrscheinlich.
Naja, selber bemalt.
Sehr gut. Ja, genau, aber das ist dann eben Auswärtsfahrt aber mal anders, aber ich denke doch ein durchaus spannender Teil und letztlich ja auch ein Teil der Weltgeschichte, die wir da gestreift haben irgendwo.
Aber absolut.
Ja.
Aber
das,
hallo.
Das war das. Ja.
Gehe ich recht in der Annahme, dass das meine letzte, Geschichte das nun die letzte ist.
Das letzte Los trägt deinen Namen, ja.
Genau, schreib
ein
noch
ein Los, das deinen Namen trägt, genau.
Ja. Erzähl nämlich eine Geschichte über ein Auswärtsspiel, vielleicht eins der berüchtigsten Auswärtsspiele, die der FC St. Pauli jemals bestritten hat. Ich nenne die Geschichte und außerdem war es kein Tränengas oder die lukrativste Platzsperre der deutschen Fußballgeschichte. Wir steigen ein mit einer kleinen Collage an Stimmen als Nachklapp eines denkwürdigen Auswärtsspiels.
Die Brüder, die wollen keinen Fußball, die wollen nur Randale und deswegen zieht die Mauer wieder hoch, 150 Meter, einen großen Adler und dann alles einscheißen, die ganze Republik.
Wir sind friedlich. Wir wollen St. Pauli anfeuern. Das ist unser Ziel. St. Pauli gehört in die erste Liga. Also friedlich. Das ist unser Ziel. Das ist das Einzige, was wir wollen. Mehr wollen wir nicht reden.
Die scheiß St. Pauli-Fans, die können sich nicht benehmen hier, die allen. Das sind die letzten Nacken, sind da.
Aber scheiß St. Pauli ist normal.
Warum denn?
Ja, weil die irgendwie links drauf sind.
Punks, Bettler, all so ein Scheiß bei denen. Das wollen wir nicht sehen.
Ja. Erstmal haben sie mit einem Stunk angefangen und fingen an zu werfen mit Steinen im Stadion.
Aber nach dem Spiel.
Und dann ist ja kein Wunder, dass die ganzen Fans aufmobilisiert werden.
Nach dem Spiel kriegen wir die alle.
Jo! Ja, vielleicht habt ihr schon eine Ahnung, um welches Spiel es sich handelt.
Eine leise Ahnung.
Es ist die 72. Minute. Torwart Klaus Tomforde reibt sich die Augen. Kurz danach liegt er auf dem Boden. Schiedsrichter Jürgen Jansen eilt zu seinem Assistenten Magenberg an die Linie. Dieser reibt sich ebenfalls die Augen, klagt über ein Brennen und muss minutenlang behandelt werden. Tumult auf dem Platz, Tumult auf den Rängen, Ort des Geschehens, Ostseestadion in Rostock. Es ist der 23. September 1995 und wir hören nochmal rein.
Gewalttäter im Hansa-Stadion erhalten gegen den linken Feindclub St. Pauli traditionell Verstärkung von auswärts. In allen norddeutschen Bundesländern hatten rechtsextreme Gruppierungen Anhänger mobilisiert. Aber auch einfache Hansa-Fans trugen Gesinnung zur Schau. Schals mit der Aufschrift "Deutsche wehrt euch, geht nicht zu St. Pauli" tauchten erstmals im Stadion auf. Sprechchöre auf der anderen Seite, ob Ost, ob West, nieder mit der Nazi-Pest. Dann die ersten Krawalle. Steine, Dosen, Sitzbänke flogen über den Zaun, der die Fangruppen trennte. Es gab erste Verletzte. Straftaten, so die Polizei, seien bisher ausschließlich von Hansa-Fans festgestellt worden. Wut und Hass auf beiden Seiten.
Wenn einer Faschist ist, ist er einfach dumm irgendwie. Und das, da gibt es nicht mehr dazu zu sagen.
Scheiß Zecken!
Warum?
Was sollen die denn hier? Können wir nicht ab, die mögen wir hier nicht.
Die sind antinational. Das ist immerhin leben wir in Deutschland. Also.
Die St. Pauli, die gehören normalerweise im Zoo, woanders gehören die nicht hin. Wir sind normale Rostocker.
Judenpresse!
Wir leben in unserem Land und ich bin stolz drauf, dass ich hier in Rostock lebe.
Ja, fassen wir mal vielleicht das Sportliche zusammen.
Ja, warum nicht?
Am siebten Spieltag der Saison 95-96 treffen die beiden Tabellennachbarn aufeinander. Der achte, Rostock, traf auf den fünften, FC St. Pauli. Unglaublich aber wahr. Nach einem frühen 1:0 durch Stefan Beinlich führten die Rostocker früh und dominierten das Spiel. St. Pauli kam mit der groben Gangart nicht klar und verlor den Zugriff. In der 69. Minute traf Steffen Baumgart, bekannt als ehemaliger Trainer des Hamburger Sportvereins und aktueller Trainer von 1. FC Union Berlin, zum verdienten 2:0. Und das soll es dann eigentlich vom Sportlichen auch gewesen sein, denn 3 Minuten nach dem 2:0 durch Steffen Baumgart wird hinter dem Gästetor eine Rauch- bzw. Tränengasbombe gezündet. Torwart Klaus Tomforde erzählt bei der Sportsendung RAN seine Sicht der Dinge.
10 Minuten vor Schluss, dann war es mit dem Sport zu Ende. Eine Tränengasbombe flog aus dem Block der Rostock-Fans. Linienrichter Magenberg musste minutenlang an den Augen behandelt werden. Aber Torwart Tomforde musste ausgewechselt werden.
Jedenfalls fing es ja an, dass der Linienrichter sich die Augen gerieben hatte und dann ging es dann langsam rüber bis zum Tor und irgendwann brannten mir die Augen und ich bin in Kontakt mit dem Träger. Und von daher hatte man ein starkes Fremdkörpergefühl und Brennen. Und ich konnte die Augen dann nicht mehr aufhalten und mir blieb gar nichts anderes übrig, als mich aufwechseln zu lassen.
Ja, also der Torwart der gegnerischen Mannschaft muss aufgrund einer Rauch- bzw. Tränengasbombe ausgewechselt werden. Ein einmaliger Vorgang in Fußball-Deutschland. Und so ein Spiel kann natürlich nicht gewertet werden, oder? Oder?
Ja.
Oder? Oder? Reinhold Beckmann fragte mal bei Frank Pagelsdorf nach, wie der denn das so sieht, dem Trainer vom FC Hansa Rostock.
Herr Pagelsdorf, Sie haben eben in der Pressekonferenz, glaube ich, die Sache ein bisschen anders dargestellt. Da war irgendwie das Gerücht zu hören oder die Information kam rüber, da wurde simuliert. Wie stehen Sie zu der Situation?
Naja, der Klaus Tomforde ist ja nicht der einzige Kontaktlinsenträger. Wir haben ja auch noch bei uns in der Mannschaft einige und es hatte keine Probleme. Außerdem war es kein Tränengas.
Was war es denn?
War wahrscheinlich eine Rauchbombe. Mir tut der ganze Vorfall natürlich leid, aber ich sage mal, ich dachte eigentlich immer, dass der sportliche Bereich im Vordergrund steht und ich sage mal, gegen so einzelne Leute kann man als Verein natürlich relativ wenig ausrichten.
Ja, es gab so Einzelne im Block bei Rostock, die über die Stränge geschlagen sind, sagt Frank Pagelsdorf. Er sagt auch, erstens, es wurde simuliert, zweitens, es war gar kein Tränengas, weil es war eine Rauchbombe. Case closed, würde ich mal sagen. Ein Spiel für die Geschichtsbücher und der bis dahin gewaltsame Höhepunkt einer Rivalität zwischen den Fans von Hansa Rostock und dem FC St. Pauli. Eine Rivalität, die mit Hass vielleicht sogar am treffendsten zu beschreiben ist. Ein Spiel, das bis heute polarisiert. Doch bevor ich mich näher mit dem Spiel und seinen Begleitumständen befasse, möchte ich irgendwie auch natürlich nochmal wissen, wie ging das eigentlich los?
Tja.
Vorweg, in 22 Aufeinandertreffen der beiden Teams gab es kein einziges Unentschieden. 12 Siege jeweils, einige rote Karten, Spielunterbrechungen durch Rauchbomben, Wurfgeschosse, fliegende Bierbänke oder Toilettendeckel. Da flog es sich ganz gut in den letzten Jahrzehnten zwischen Rostock und St. Pauli. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams war am 26. April 2024. St. Pauli gewonnen am Millerntor mit 1:0 und stieg am Saisonende auf. Der FC Hansa stieg ab. Ja, aber wie fing vielleicht eine der größten und es ist, glaube ich, nicht übertrieben, wenn ich sage, auch hasserfülltesten Rivalitäten des deutschen Profifußballs. Wie fing das an? Vielleicht hiermit.
Zuständige Abteilung Pass- und Meldewesen der VP, der Volkspolizei, Kreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen. Ja. Ist die das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort unverzüglich.
Ja, durch ein vermeintliches Missverständnis verkündete Günter Schabowski, Mitglied des Zentralkomitees der SED, am 9. November 1989, dass es eine neue gelockerte Regelung für DDR-BürgerInnen zur Ausreise in den Westen geben würde. Und dies unverzüglich, wie wir gehört haben. Der Beginn des Mauerfalls und der Fall der DDR. Doch bis zur endgültigen Wiedervereinigung sollte es noch etwas dauern. Die DDR-Oberligasaison 89-90 wurde zu Ende gespielt. Der FC Hansa, 1965 aus dem FC Empor Rostock hervorgegangen, spielte bis dahin nur eine Nebenrolle in der DDR, im DDR-Fußball und belegte am Ende der Saison 89-90 Platz 6. Zur Folgesaison trat der Ostdeutsche Fußballverband dem Westdeutschen Fußballverband bei und wurde zum NOFV, dem Nordostdeutschen Fußballverband, den es bis heute gibt. Die letzte Spielzeit der DDR-Oberliga wurde zu einer Art Qualifikation für das gesamtdeutsche Ligasystem. Unter dem westdeutschen Trainer Uwe Reinders holte Rostock nicht nur das Double aus Meisterschaft und Pokal, man qualifizierte sich sowohl für die nun gesamtdeutsche Bundesliga und für den Pokal der Landesmeister. Also dem Vorgänger der Champions League.
Gegen Barcelona haben die, glaube ich, gespielt dann. Ne?
Das sind die Spiele, für die man lebt als Fan. Genau. Mit Rostock und Dynamo Dresden waren nun zur Saison 91-92 zwei Ostklubs in der Bundesliga vertreten. Doch die Freude hielt nur eine Saison und Rostock musste auf Platz 18 von 20 den Gang in die zweite Bundesliga antreten, wo sie erstmals in einem Pflichtspiel auf den FC St. Pauli trafen. Das erste Aufeinandertreffen gab es am 12. August 1992. Vorkommnisse? Keine. So schrieb es zumindest das Abendblatt in ihrer Chronologie, ich zitiere, die Chronologie des Hasses von 2009. Doch 10 Tage später kam es im Stadtteil Rostock-Lichtenhagen zu einem der massivsten, rassistischsten und fremdenfeindlichsten Pogrome der deutschen Nachkriegszeit. Vom 22. bis 26. August beteiligten sich mehrere hundert rechtsextreme Randalierer und bis zu 3000 applaudierende Zuschauer an gewaltsamen Angriffen auf die ZAST, also die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber, und ein nahegelegenes Wohnheim, das sich im sogenannten Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen befand. Nachdem die Aufnahmestelle am Montag, dem 24. August, evakuiert worden war, wurde das angrenzende Wohnheim im Sonnenblumenhaus, in dem sich noch über 100 vietnamesische Asylbewerber und ein Fernsehteam des ZDF aufhielt, mit Molotow-Cocktails in Brand gesteckt. Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung zogen sich die Polizei zeitweise vollkommen zurück und die Eingeschlossenen waren schutzlos sich selber überlassen. Am 29. August, also 3 Tage nach dem Pogrom, initiierten linke Gruppen aus Ost- und Westdeutschland eine Demo in Rostock-Lichtenhagen. Unter ihnen die Redaktion des Millerntor Raw. Am 30. August, zum Spiel gegen den VfL Wolfsburg, veröffentlichte der Millerntor Raw dann ein Flugblatt mit der Überschrift: Es gibt wichtigere Dinge als den MR. Auch wir waren gestern in Rostock, um uns an der Demonstration gegen den rassistischen Terror zu beteiligen, anstatt uns um die anstehende Fertigstellung des nächsten MRs zu kümmern. Deshalb erscheint der MR Nummer 24 nicht wie geplant zum Spiel gegen den VfL Wolfsburg, sondern eine Woche später gegen den ersten FC Nürnberg. In der Saison, in der es also im Hinspiel am Millerntor keine Vorkommnisse gab, gab es natürlich auch noch ein Rückspiel. Im März 1993 in Rostock. Und auch hier berichtet der MR über dieses Auswärtsspiel.
Zitat dann, doch offensichtlich befindet man es in Rostock nicht für nötig, den Gästefans einen sicheren An- und Abfahrtsweg zu gewährleisten. Oder wie sonst ist es zu erklären, dass sowohl die Busse als auch die Pkw vor dem Haupteingang, also direkt vor der Rostocker Kurve, parken sollten. Zum Spiel selbst. Von Anfang an wurden wir sowohl vom rechten Kurvenbereich, wo sich zu diesem Zeitpunkt die meisten Hools versammelten, als auch von der Haupttribüne aus verbal angegriffen. Sieg Heil und ähnliches. Dies wurde ebenso verbal erwidert. Mitte der zweiten Halbzeit stand in unserer Kurve ein Hool, der zuvor auf der anderen Seite als Rädelsführer auftrat. Als dieser erkannt wurde, kletterte er über den Zaun in den Innenraum, riss eine St. Pauli-Fahne ab und rannte in Richtung Hool-Ecke. Er wurde von Ordnern abgefangen und abgeführt. Später beobachteten wir diesen Hool, als er am oberen Kurvenrand freundlich mit den Ordnern plauderte. Wie kann es angehen, dass dieser mit einer gelben Badekappe, nicht gerade unauffällig gekleidete Typ, unbehelligt bis in unseren Bereich gelangt? Gute Frage. Circa 20 Minuten vor Abpfiff eskalierte die Situation dann vollends. Vom oberen Kurvenrand aus konnten wir beobachten, wie über den hinter der Haupttribüne gelegenen Parkplatz und den vorgelagerten VIP-Parkplatz circa 400 Hooligans heranstürmten. Diese gelangten ungehindert in den Stadionbereich und versuchten, die St. Pauli-Ecke zu stürmen. Nun machte sich Panik unter uns breit, da gleichzeitig aus dem rechten Kurvenbereich Hools versuchten, uns anzugreifen. Die große Gruppe Hools wurde dann von einem Wasserwerfer kurz zurückgedrängt und stürmte nun die Haupttribüne, von wo aus sie die St. Paulianer bepöbelten und mit Gegenständen bewarfen. Gleichzeitig öffneten sie eine Glastüre und versuchten, in direkten Kontakt mit uns zu treten. Das war der Augenblick, in dem unsere Leute angesichts einer völlig planlos agierenden Polizei zur Selbsthilfe griffen und Gegenstände zurückwarfen, um die Hools fernzuhalten. Ein St. Pauli-Fan erlitt in dieser bedrohlichen Situation einen Herzanfall, andere wurden durch Steinwürfe verletzt. Ja, das war tatsächlich ein sehr spannendes Spiel, weniger vom Sportlichen. Da war ich tatsächlich da, da war ich noch jung und unbedarft und bin auch zu solchen Spielen hingefahren. Ja, das war so, wie es beschrieben war, tatsächlich sehr beängstigend, tatsächlich, muss man deutlich sagen. Und was dabei noch folgte, war, man hat das ja im Vorwege natürlich alles geplant, wie reist man an, wie reist man ab. Und wir haben dann auch, also nicht alle, aber ein Großteil der, ich nenne es jetzt mal aktiven Fanszene, hat dann gesagt, warum nicht noch länger in Rostock bleiben? Und denn es gab abends noch ein Konzert im Mau-Club, den gibt es heute immer noch. Ein, ja, ich nenne es jetzt mal linkes Kulturzentrum, kann man es, denke ich, mal nennen. Und da gab es dann ein Konzert abends, Vorband But Alive, Hauptband Slime. Und da sind wir dann noch hin. Und also jetzt die genauen Umstände natürlich alles ein bisschen verschwommen über die Jahre, aber ich weiß noch irgendwie, dass Dirk dann irgendwann von der Bühne aus dann zwischendurch mal sagte, ach übrigens, wir unterbrechen mal kurz, kommt mal alle mit raus oder so nach dem Motto, weil nach dem Motto da draußen sammeln sich gerade irgendwelche Leute und denen sagen wir mal kurz guten Tag. Und dann, ich glaube, das ging dann tatsächlich wirklich noch weiter. Nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten ging das Konzert dann irgendwie noch weiter. Aber das, also das sind wirklich so ein bisschen verschwommene Erinnerungen, aber so grob in der Richtung. War ein spannender Tag.
Ja, der Mau-Club, genau. Und dazu erwähnen vielleicht noch das Peter-Weiß-Haus, also zwei linke Institutionen, genau. Einer auch lebendigen, für viele, die sich mit der Stadt Rostock nicht auseinandersetzen, vielleicht manchmal überraschenden Erkenntnis, dass es natürlich Rostock eine sehr aktive linke Szene hat und eben dadurch auch zwei wirklich überregional bekannte linke Zentren wie das Mau und das Peter-Weiß-Haus. Direkt neben diesem Auswärtsbericht im MR findet sich eine skurrile Ankündigung. Dreharbeiten in Rostock. Es handelt sich um die Dreharbeiten für den Film Schicksalsspiel vom Studio Hamburg. Und dieser wurde zwei Wochen vor dem Spiel in Rostock, mit St. Pauli-Fans gedreht. Mhm. Es handelt sich dabei um einen Film von dem Regisseur Bernd Schadewald, der ursprünglich einen Film in einer Romeo- und Julia-Romanze machen wollte mit Fußballfans, bezogen auf Dortmund-Schalke. Das hat aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt und er hatte sich überlegt, vielleicht mache ich dann St. Pauli gegen Rostock, eine Liebe, die nicht sein darf. Und Sven Brucks, damaliger Fanbeauftragter und Teilnehmer des Drehs, erinnert sich.
Die Arbeiten am Stadion, die war dann auch, da waren auch Begegnungen mit Rostock-Fans eben drin, weil die ja auch Komparsen gestellt hatten. Und die Szene, wo der St. Pauli-Haufen ins Stadion kommt, eine Treppe hoch, Da sah das Drehbuch halt eine Konfrontation an einem Trennzaun zum Nachbarblock vor. Leider ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Da wurde dann richtig von Wurfgeschosse ausgetauscht und so weiter. Und da war eine Einheit Polizeischüler, die dann die Polizei gespielt hatten. Und die gerieten dann zwischen die Fronten, gibt es halt auch noch Bilder von. Und dann wieder Drehpause und Abbruch und dann Megafon, Achtung, Achtung, liebe St. Pauli-Fans, gebt doch bitte das geklaute Funkgerät und die Knüppel zurück, die er der Polizei abgenommen hat im Gedrängel. Und war auch eigentlich der Beginn des Hasses zwischen Rostock und St. Pauli. Weil als der Film, also man hat sich vorher schon nicht gemocht, aber der Film hat dann noch einen draufgesetzt, weil man muss ganz klar sagen, die Doofen in dem Film waren die Rostocker.
Genau, eine Romeo und Julia-Geschichte mit Conny und Roland statt Romeo und Julia. Roland, der St. Pauli-Fan, Conny, ein Fan des FC Hansa Rostock. Für Sven, also Sven Brooks, gerade eben gehört, der Beginn der wirklichen tiefen Feindschaft zwischen St. Pauli und Rostock. Damals hatten sich dann die Fans des FC St. Pauli aktiv in das Drehbuch eingemischt, um schlimmere Klischees abzuwenden. Das hatten die Rostocker laut Sven nicht gemacht und mussten dann mit dem Endergebnis leben. Am Ende wird Roland, der St. Pauli-Fan, von dem Bruder von Conny, gespielt von Jürgen Vogel, am Millantor-Stadion erstochen. Oder erschossen? Ich glaube, erstochen.
Erstochen, ja.
Erstochen.
Beim Spiel gegen Fortuna Düsseldorf.
Richtig. Und am Ende gibt es Pyro.
Ja. Gestellt vom Filmteam.
Genau.
Oder von der Produktion wurde Pyro gestellt und dann durfte gezündelt werden.
Auch
im Auswärtsblock und im Heimblock. Und dann gibt es dann am Ende des Films so eine Einstellung von aus der Luft, wo man dann Pyro im ganzen Stadion sieht. Also jetzt nicht flächendeckend, aber schon immerhin.
Muss ich
habe den auch länger nicht mehr gesehen, aber ja.
Den Film muss ich mir vielleicht nochmal angucken.
Ja.
Oder auch nicht.
Wie auch immer.
Die Frage ist ja auch, wie kam Regisseur Bernd Schadewald auf die Idee, diese Feindschaft zwischen Rostock und St. Pauli darzustellen? War doch laut den Zeitungen im August 92 keine Auseinandersetzung zu verzeichnen und die Dreharbeiten fanden 2 Wochen vor der ersten richtig großen Eskalation zwischen St. Pauli und Rostock statt. Vielleicht müssen wir da sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen ins Jahr 1990. Denn neben der anstehenden Wiedervereinigung gab es noch ein weiteres Ereignis oder mehrere verschiedene Ereignisse, welche ein Schlaglicht auf Hooliganismus in Deutschland wirft. Vielleicht einer der Punkte, wo man merkt, dass rechtsradikalen und nationalen Kräften es massiven Aufwind gab, war...
Ja! Für Deutschland 1:0 durch Andreas Brehme!
Durch das Elfmetertor von Andreas Brehme zum 1:0 wurde Deutschland in Rom gegen Argentinien zum dritten Mal Weltmeister. Gesamt-Fußball-Deutschland jubelte, Ost und West vereint im glückseligen nationalen Taumel. Deutschland war Weltmeister, Deutschland war wieder eins, Deutschland war wieder wer. Dieses Ereignis überdeckte vielleicht auch massive Probleme mit Gewalt im deutschen Fußball zu der damaligen Zeit. Im April 1990 titelte der Spiegel »Völlig außer Kontrolle«. Andi, 19, und Tom, 20, 2 Fußballfans, ich zitiere aus dem Spiegel, die sich sonst nur im Namen des Hamburger SV schlagen, waren völlig, Zitat, platt. Im Rostocker Stadion fanden sie einfach traumhafte Verhältnisse vor. Herumliegende Steine boten reichlich Wurf und Munition, aus Holzbänken ließ sich prima Latten zum Knüppeln raustreten. Begeistert kehrten die Hamburger Hooligans von ihrem ersten Einsatz im Osten zurück. Beim Oberligaspiel zwischen Hansa Rostock und dem FC Magdeburg Anfang März war es in der Halbzeit 50 Hamburger und rund 200 Rostocker Hools gelungen, den 400 Mann starken Magdeburger Anhang unbehelligt über das Spielfeld aus dem Stadion zu hetzen. Die 30 Fopos, schwärmte Tom, standen nur rum. Neonazis und Hooligans aus Westdeutschland fanden im Osten also paradiesische Zustände im Jahr 1990. Im September 1990 wurden bei diversen Fußballspielen bereits Schusswaffen durch Polizisten eingesetzt. Ein Volkspolizist schoss einem jungen Fußballfan ins Bein. Der erste Tote war nur noch eine Frage der Zeit. Und der Spiegel schrieb, in nahezu jeder DDR-Stadt haben sich Skin- und Faschobanden gebildet, die Randale wie ein Sport betreiben und sich dabei mit Nazisprüchen wie SA marschiert, Juda verrecke, Schlag die Linke, Sieg, Sieg, Sieg in Stimmung bringen. Bei Angriffen auf Ausländerwohnheime und Kommunikationszentren linker Gruppen bewaffnen sie sich gerne mit Gummigeschossen und Molotow-Cocktails. Es wird weiter aufgerüstet. Jetzt ein Zitat. Die Militanz von extremistischen Gruppierungen ist angewachsen, warnt DDR-Innenminister Peter Michael Distel in seinem jüngsten Sicherheitsbericht. Eine sprunghafte Zunahme registriert der Christdemokrat bei der ungesetzlichen Einfuhr von Waffen, Munition, Schussgeräten und anderen gefährlichen Gegenständen. Peter Michael Distel wird uns gleich noch einmal begegnen. Dr. Jutta Braun vom Zentrum für zeithistorische Forschung erklärte das Phänomen der aufflammenden Gewalt im Osten, vor allem im Jahr 1990, da es ein regelrechtes Kontrollloch gab, was mit dem Verlust der Autorität der Volkspolizei durch das Ende der DDR zusammenhing. Im November 1990 kam es beim Spiel FC Berlin, dem Nachfolgeverein von Dynamo Berlin und damit besonders gehasst bei vielen ostdeutschen Fußballfans, und Sachsen-Leipzig, heute Chemie, zu mehrstündigen Ausschreitung von Hooligans und Polizisten im Bahnhofsgelände von Leipzig-Leutsch. Es sollen mehrere Warnschüsse abgegeben worden sein, nachdem Polizisten von Hooligans eingekesselt wurden. In dieser Situation wurde der erst 18-jährige Mike Polley von einer Polizeikugel tödlich getroffen. Der Tathergang ist jedoch ungeklärt. Es wurde auch von einem angeblich hinterrücks getätigten Schuss berichtet. Ein geplantes Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und der DDR Mitte November im Zentralstadion von Leipzig wurde daraufhin ersatzlos abgesagt.
Sollte das große Abschiedsspiel sozusagen werden zwischen BRD und DDR, genau, ja.
Ich glaube, es lag auch da, und das war, glaube ich, eigentlich die Qualifikation für die Euro 92.
Nee, das war schon...
War das das?
Also es gab die Auslosung noch, genau. Also man hätte das zweite Mal sozusagen offiziell aufeinander getroffen nach der WM 74, aber das ist dann aber auch schon nicht mehr passiert, weil einfach eben den Verband es dann nicht mehr gab. Aber das sollte so das letzte Spiel sein, dass das überhaupt offiziell eine DDR-Auswahl bestreitet, so ein Vereinigungsländerspiel der beiden Verbände oder irgendwie so. Ja, aber genau, das wurde halt dann aus Angst vor Ausschreitungen im weitesten Sinne dann abgesagt, ja.
In dieser aufgehitzten Atmosphäre, 5 Wochen nach dem Vorfall um den getöteten Mike Polley, kam es zum ersten Aufeinandertreffen von Hansa Rostock und dem FC St. Pauli. Werder-Legende Dieter Budinski lud zwischen Weihnachten und Silvester 1990 zu einem 2-tägigen Hallenturnier in Kiel und Schwerin ein. Los ging es am 29.12. in der Kieler Ostseehalle. Neben den Gastgebern von Holstein Kiel waren noch namhafte Teams wie Borussia Mönchengladbach, Ajax Amsterdam, der Bundesligist FC St. Pauli und der DDR-Oberliga-6. Hansa Rostock vertreten, der zu dem Zeitpunkt bereits Herbstmeister der Saison 1990-91 in der DDR-Oberliga war. Das Abendblatt schrieb, Christoph, vielleicht kannst du das einmal hier zitieren, der obere gelbe Bereich nur.
Für den FC St. Pauli dauerte die Winterpause nur 12 Tage und auch Trainer Helmut Schulte war früher aus dem Skiurlaub in Österreich zurückgekehrt. Sympathiewerbung im Unland und Geld verdienen, so lautete das Motto des vom Abstieg bedrohten Bundesliga-Clubs. Die erste Gelegenheit, nach Stollen und Weihnachtsbraten möglicherweise vorhandenen Festtagsspeck abzubauen, gab es gestern in der Kieler Ostseehalle. Beim 3. internationalen Hallenfußballturnier wurden Stollen mit Sportschuhen vertauscht. Ja gut, sonst wäre das beim Lauf auch ein bisschen schwierig gewesen. Hansa Rostock, der Herbstmeister der Oberliga Nordost, war mit lautstarker Streitmacht in die Ostsee-Partnerstadt gekommen. Die Fanclubs Blauadler, FC Wikinger und Nautilus machten den Männern aus der Hansestadt Beine. Mehr oder weniger intelligente Spruchbänder, beim Ball und beim Bier, siegen tun nur wir, machten die Wikinger auf sich aufmerksam.
Och, ja, also
frisches, kreatives, genau. Häufchen.
Ausgelassene Stimmung also in der Kieler Ostseehalle. 2 Tage später in Schwerin sah es ein bisschen anders aus. Begrüßte zu Beginn der Hallensprecher noch die Fans mit den Worten: Herzlich willkommen zum besten Turnier, das Schwerin seit 1945 gesehen hat. So kippte nach einer Niederlage der Rostocker die Stimmung. Verschiedene Rostocker Fangruppen gingen erstmal selbst aufeinander los. Nach dem Turnier kam es vor der Halle zu einem folgenschweren Angriff auf den Mannschaftsbus des FC St. Pauli. Und das Abendblatt schrieb:
Schwerin. Der Mannschaftsbus des FC St. Pauli schob sich im Schneckentempo vorwärts. Plötzlich krachte es. Pflastersteine und Bierdosen flogen. Fensterscheiben zerbarsten. In die Karosserie bohrten sich faustgroße Löcher. Nicht sehr stabil. Die Spieler des FC St. Pauli krochen unter die Sitze in Deckung. Jagdszenen am Sonnabend in Schwerin. Hooligans aus Rostock, verstärkt durch einige extra angereiste HSV-Fans, in Anführungszeichen, griffen nach dem Hallenfußballturnier in der Schweriner Sport- und Kongresshalle die Gäste vom Millerntor an. Und die hilflose Polizei schaute zu. So etwas haben wir noch nie erlebt. Es hörte sich an, als ob da Bomben einschlugen. Hier fahren wir freiwillig nie wieder hin, fassten die geschockten Profis ihre Eindrücke nach der Schlacht zusammen. Nur weil die zweite Schicht der doppelten Fensterverglasung hielt, konnte der schwer ledierte Bus die Rückreise nach Hamburg antreten. Der Sachschaden geht in die Tausende. Der schwere Zwischenfall von Schwerin hat Folgen. Manager Herbert Liedtke, der bereits während der Spiele bei der Turnierleitung gegen die Belästigung von St. Pauli-Fans durch Rostocker Randalierer protestiert hatte, kündigte gestern an. Klare Sache, das für den 12. Februar bei Hansa Rostock geplante Freundschaftsspiel werden wir absagen. Ach, spannend. Ich wusste gar nicht, dass das mal geplant war, war mir bisher unbekannt.
Ja, also HSV und Hansa Hools gemeinsam gegen St. Pauli im Dezember 1990, um einen Bus zu entglasen. Und damit sind wir auch wieder im September 95, denn auch dort wurden versucht, Busse zu entglasen. Auf dem Weg zurück aus dem Stadion nach dem Rauchbombenspiel griffen Hansa Hools die Busse der Auswärtsfans an, die auf dem Weg zurück zum Bahnhof waren. Wir hören jetzt nochmal ein paar Stimmen von St. Pauli-Fans, die der NDR eingefangen hat.
Abfahrt der St. Pauli-Fans nach dem Spiel. Auf dem Weg durch Rostock fliegen Steine, Scheiben gehen zu Bruch. Ein Insasse berichtet.
Als wir aus dem Stadion raus waren, im Prinzip bis zum Doberaner Platz, war das fast ein Spalier von zum Teil Kindern, ja, 13, 14, 15 mit Hitlergruß, ja. Es gab alles, es gab also die Drohgebärde mit der Faust, es gab den Mittelfinger, es gab den sogenannten Kühnengruß, es gab den exakten Hitlergruß, alles durcheinander, ja.
Wir sitzen im Bus, meine Freundin sitzt direkt vor mir, der Stein knallt genau da in die Scheibe, wo ihr Kopf war. Wenn die Scheibe nicht gewesen wäre, möchte ich nicht wissen, was jetzt los gewesen ist. Und dann soll bitte noch einer mal hier was dagegen sagen, dass wir Hass auf Rostocker kriegen. Tut mir leid, also ich habe ihn ganz bestimmt.
Von den Rostockern einen Stein abgekriegt. Ich komme hier echt vor, hier in Rostock, als wenn ich irgendwie auf dem Mond bin oder so. Oder in einer ganz anderen Welt. Ne?
Jetzt eine Scheißglatze mit einem Hitler-T-Shirt, mit einem Original-Hakenkreuz da drauf. Ich sag zu dem einen Bullen irgendwie, guck mal da oben, das ist Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen. So, sagt er zu mir, ja, was sollen wir denn machen, wenn wir da reingehen, gibt's Randale. Mein, was geht hier die ganze Zeit ab, hier fliegen die Steine rein und so. Ach, das ist alles scheiße hier.
Ja, ist doch alles scheiße hier. Wir hörten übrigens gerade unseren aktuellen Sicherheitschef Sven Brucks.
Ja.
Ja, und der Übersteiger, in seiner Ausgabe vom Oktober 95 berichtete auch quasi in einer ausführlichen Presseschau über die Vorkommnisse beim Rauchbombenspiel und stieß auf einige seltsame Pressevertreter. Die Stadionzeitungen strahlen nie eine besondere Intelligenz aus. Aber der FCH-Kurier ist da noch ein ganz besonderer Fall. Ausgabe 46 zum Spiel gegen den FC St. Pauli begrüßte uns unter anderem so. Zitiere aus dem Stadionzeitung des FC Hansa Rostock. Über den Erfolg entdeckt sich die norddeutsche Region in einer Gemeinsamkeit geprägt durch den Stolz auf ihre Fußballhelden. Nur folgerichtig, dass auch die traditionelle Freundschaft zwischen den Vereinen auf anderen Gebieten auflebt. Folgerichtig, dass die wahren Fangruppen beider Vereine dann nicht nachstehen. Falls es auf dem Rasen keinen Sieger gibt, Gemeinsamkeiten der Fans von St. Pauli und Rostock stellen Pluspunkte dar. Das Hamburger Abendblatt vom 25. September zitierte in diesem Sinne dann auch einen Rostocker Fan beim Erblicken von einigen Hamburgern, Zitat, ich hasse euch, es gibt nichts, was ich so hasse.
Ja. Ja, Gemeinsamkeiten. Also man muss ganz kurz sagen, man muss natürlich schon sagen, es gab zu der Zeitpunkt, gerade in diesen eher frühen 90ern, Mitte 90er, durchaus Kontakte nach Rostock, ganz gute Kontakte. Es gab da zum Beispiel ein Fanmagazin in Rostock, Frösi, Fröhlich sein und singen. Mhm. Mit der Redaktion hatten wir dann auch ganz gute Kontakte, die waren auch öfter hier, auch so mal zu spielen. Also es gab da schon durchaus vernünftige Menschen, so ist es nicht. Aber im Großen und Ganzen war das dann schon eher diese Hass-Geschichten. Ja, das stimmt wohl.
Dann der Übersteiger berichtet weiter. Selbst aus dem VIP-Bereich kam rüde Beleidigung, schreibt die Welt. Und Jürgen Wehling bestätigte, dass auch auf der Haupttribüne der Scheiß St. Pauli-Schal ein beliebtes Kleidungsstück war. Der Tenor der NNN-Leser, die dort einen Leserbrief abgedruckt haben, NNN ist die norddeutsche neueste Nachrichten, ist jedoch, die Situation ist durch das unangepasste, provozierende Verhalten der Hamburger hochgekocht worden.
Natürlich.
nicht so nebensächlich dagegen die Aussage der NNN, also der Norddeutschen Neuesten Nachrichten, vom 25. September. Ein Feuerwerkskörper macht Dampf. Es bleibt jedoch die Frage, was ihn absandte. Warum sollte ein Hansa-Anhänger das tun? Und etwas weiter. Und Hansa-Fans für den Rauch verantwortlich zu machen, weil er in der Nähe ihres Blocks aufstieg, ist eine Beleidigung und Vorverurteilung. Genau, so ist das nämlich und am Millerntor ist das alles nämlich viel schlimmer. Zum Beispiel hat Frank Pagelsdorf zum letzten Gastspiel von Hansa in der NNN gesagt: Mir sind Bierflaschen und Würste um die Ohren geflogen. Der Übersteiger kommentiert dies mit komisch. Obwohl ich immer ziemlich genau hinter den gegnerischen Trainern stehe, habe ich keine fliegenden Biere gesehen und auch keine fliegenden Würste. Nicht erwähnt wird außerdem in dem Artikel, dass die beschriebene Rauchbombe aus dem Hansa-Block kam. Für alle offensichtlich. Nun denn, das also sagte die Presse zum 23. September 95. Vielleicht hätte ich noch mehr finden können, aber ich denke mir, dass diese genügen sollte. Aber in schönster Karlauer Manier verabschiede ich mich natürlich, nicht ohne zu sagen, einen habe ich noch. Hansa-Präsident Peter Michael Distel sagte in der Norddeutschen Neuen Nachrichten am 26. September: Gegen Hansa läuft eine Medienkampagne, ein Frontalangriff auf das Erscheinungsbild des Vereins. Es scheint, hier wird ein zweites Lichtenhagen konstruiert. PS, sagt der Übersteiger, und nochmal Herr Distel in der NNN, also die besonders schönen Freunde. Wieder Distel, hier wird versucht, den Eindruck zu vermitteln, dass Hansa-Fans zu Übergriffen neigen. PPS, einen echten Distel gab es übrigens auch noch in der Bravo Sport. Bei uns gibt es keine Ausschreitung. Peter Michael Distel, der also noch 1990 über die extreme Gewalt von Fußballfans in der DDR berichtete, konnte nun also keine Gewalt im Ostseestadion entdecken. Einen kurzen Ausreißer habe ich noch, denn die vom Übersteiger erwähnte Zeitung NNN, die mit der seltsam populistischen Meinungsmache, über die sich nicht nur der Übersteiger-Redaktion wunderte, sind, wie ich schon sagte, die Norddeutschen Neuesten Nachrichten, ansässig in Rostock. Ein bisschen Licht ins Dunkel bringt vielleicht das Jahr 2001, denn da musste die NNN zugeben, dass ihr seit Jahren für den FC Hansa zuständiger Sportredakteur Lutz Dessau entlassen werden musste, denn er war Mitglied der NPD. Auf einer NPD-Solidaritätsdemo vor Lutz Dessau in Rostock redete neben Dessau kein geringerer als Horst Mahler. Später wurde Dessau Kreisvorsitzender der NPD Rostock. Ob er diesen Artikel geschrieben hat, wissen wir nicht, würde wahrscheinlich niemanden wundern. Der größere Skandal für viele St. Pauli-Fans war das massive Polizeiversagen und ein Hansa-Präsident, Peter Michael Distel, der auf dem rechten Auge blind zu sein schien. Präsident Peter Michael Distel, letzter DDR-Innenminister, der 1990 eben noch vor der Radikalisierung von Neonazis im Fußball gewarnt hatte, konnte nun keine rechten Tendenzen bei Rostock erkennen. Das Fernsehen fragte nach.
Gibt es hier ein Potenzial in Rostock, das sich radikalisieren lässt, wenn St. Pauli kommt, ein rechtes Potenzial?
Weniger als vielleicht anderswo in dieser Republik. Ich habe im Übrigen Hakenkreuz und Totenköpfe nur bei den St. Pauli-Fans gesehen.
Der Hansa-Boss, letzter Innenminister der DDR, ist auf dem rechten Auge blind. Das St. Pauli-Symbol ist eindeutig, eine Faust zerschlägt das Hakenkreuz.
Ja, Peter Michael Distel konnte Hakenkreuze nur bei St. Pauli erkennen.
Es gibt eine Art Vereinslied von den Pudis für Hansa und da wird auch der schönste Präsident der Welt oder irgendwie so.
Richtig, genau. Richtig,
in einer Zeile kam das unter dann vorher.
Genau, ja, die Pudis nannten ihn den schönsten Präsidenten Deutschlands, so, Fußballpräsidenten Deutschlands. Ein weiterer Punkt ist Polizeiversagen in Rostock und da hören wir auch nochmal rein. Wir hören jetzt nämlich den leitenden Polizisten Stefan Hempel.
Die Polizeieinsatzzentrale. Videokameras überwachen die Fans. Doch wie die Vereinsführung will auch die Polizei von Neonazis nichts bemerkt haben.
Wir haben niemanden ermittelt, der jetzt im Zusammenhang mit den Geschehnissen im und um das Stadion herum jetzt bezogen auf diesen Punkt Rechtsradikalität besonders auffällig war.
Da gab es einen Fan mit einem Hitler-T-Shirt, der wurde festgenommen, das war im Fernsehen zu sehen.
Ja, das ist richtig. Aber da haben wir eine Personalienfeststellung gemacht und dieses Hitler-T-Shirt, das ist dann verschwunden.
Kaum zu glauben. Der Festgenommene soll sein T-Shirt, das entscheidende Beweisstück, beiseite geschafft haben. Das riecht nach Strafvereitlung im Amt. Aber es kommt noch toller.
Und zwar das Konterfei von Hitler drauf gewesen, mit einem englischen Text versehen. Meine Beamten haben gesagt, wenn man das also im Zusammenhang dann liest, dann wäre schon fast antifaschistisch wieder.
Ja.
Das ist richtig.
Die szenekundigen Beamten in Rostock sagen also, wenn du ein T-Shirt mit Adolf Hitler drauf trägst und der Text darauf ist auf Englisch, dann ist es fast schon wieder antifaschistisch zu lesen. Das macht Sinn und kann man, glaube ich, dann so stehen lassen. Der FC St. Pauli, nachdem Uli Maslow bei RAN gesagt hatte, man würde Protest einlegen, zog der FC St. Pauli übrigens kein Protest oder man zog nicht die Karte Protest, weil man laut Präsident Heinz Weisener kein Keil in Fußball-Deutschland durchtreiben wollte. Trotzdem wurde Hansa Rostock am Ende doch bestraft. Und wenn ich sage bestraft, dann meine ich belohnt. Durfte Rostock das nächste Heimspiel gegen Stuttgart noch im Ostseestadion austragen, so entschloss der DFB, das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt auf neutralen Boden stattfinden zu lassen. Am 28. Oktober 1995 musste Rostock zur Strafe im Berliner Olympiastadion sein Heimspiel austragen. Das 1-1 gegen Frankfurt war mit 58.000 ZuschauerInnen das größte Heimspiel in der Geschichte des FC Hansa Rostock und vermutlich die lukrativste Platzsperre der deutschen Fußballgeschichte, denn die Zuschauereinnahmen gingen natürlich an den Gastgeber, Hansa Rostock.
Nun.
Ja, doch abschließen soll man ja eine Geschichte immer mit etwas Positivem. Und wie wäre es mit einem nur auf St. Pauli gültigen Feiertag? Denn das Rückspiel am 24. März 1996 ist der offizielle Kai-Stiesi-Tag. Ein Tor wie ein Traum, aber wir hören mal selber rein.
Uli Maslow brachte jetzt Stiesi und Schweißing für Springer und den bei Merz und Zeilmann total abgemeldeten Scharping. Zu Botzig. Und wieder Stiesi. Und das 3:2, zwei Minuten vor dem Ende, die Entscheidung. Und wenn einer sagt, das hätte der sich nicht träumen lassen, dann irrt er.
So stellt man sich das vor, oder?
Genau so, ja, habe ich mir heute Nacht hab ich davon geträumt und es ist passiert.
Ehrlich, davon geträumt?
Ja, wirklich wahr. Ich habe gewusst, ich kann reinmachen so und so war es. Jetzt kann ich erstmal wieder ruhig schlafen.
Sagt er es und wird wohl so leicht nicht zum Schlafen gehen. Das erste Bundesliga-Tor für Kai Stiesi, gleich ein 3-Punkte-Treffer. St. Pauli glücklich in jeder Beziehung, Hansa mit Pech.
Kai träumte also von seinem Tor und ich träume von vielen weiteren Jahren ohne Spiele gegen Hansa Rostock.
Wohl wahr.
Vielen Dank, dass ihr dabei wart für die Geschichten und dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Themenvorschläge habt, die wir mal genauer beleuchten sollen, dann schickt uns gerne an info@1910-museum.de, Stichwort Podcast, doch gerne eine E-Mail. Werdet gerne Mitglied im Museum und wir hören uns nächsten Monat wieder. Bleibt dabei und tschüss und bis zum nächsten Mal.
Genau. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss. Das ist es. Nein. Baris. Doch. 2:1 führen die Braunschweiger.